Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Kopten stellen innerhalb der orientalischen Christenheit die größte Minderheit in einem islamisch geprägten Land. Doch obwohl sie die Gründung ihrer Kirche auf den Apostel Markus zurückführen und seit mehr als 13 Jahrhunderten zusammen mit Moslems leben, waren sie vielleicht noch nie so bedroht wie in unseren Tagen. Wie es den Christen in Ägypten geht, darüber sprechen wir gleich mit dem koptisch-katholischen Bischof von Gizeh, Antonios Assis Mina. Grüß Gott, Herr Bischof. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind seit Ende 2005 Bischof von Gizeh. In Ihrer Diözese leben etwa 9000 Katholiken. Es gibt dort 9 Pfarreien und auch 9 Priester. Und Sie sind Ihr Bischof, ein Bischof, der sogar Deutsch spricht. Wo haben Sie eigentlich Deutsch gelernt?
Ich habe mein Studium in Rom gemacht und ich musste zu meiner Doktorarbeit zu machen. Ich musste auch Deutsch zu lernen, weil die Deutschen haben so viel an die christliche Literatur geschrieben, koptische, christliche, arabische Literatur geschrieben. So, ich musste für meine Arbeit Deutsch lernen. Ich bin nach Bonn gefahren. Ich habe da 2 Monate Deutsch studiert. Aber danach, ich habe die Vertretung mehrere gemacht bei den Pfarreien. Und die Pfarreien, man lernt mehr. Man spricht mit den Leuten, muss sein Predigt verbreiten. Man muss danach lernen.
Herr Bischof, kommen wir mal auf die Lage in Ihrer Heimat Ägypten zu sprechen. Dort haben die koptischen Christen schon seit langer Zeit einen schweren Stand. Oft gab es Übergriffe von islamischen Fundamentalisten. In der letzten Zeit ist die Lage, so scheint es zumindest, noch einmal eskaliert. Warum?
Ich muss ein bisschen die Situation erklären. Fundamentalist ist nicht gegen die Christen. Fundamentalist ist gegen Menschlichkeit. Wir leiden davon, aber die Muslime auch leiden davon. Wir sind in dieselbe Situation hier in Ägypten, Christen und Muslim. Vielleicht die Christen fühlen das ein bisschen mehr, weil sie sind Minderheit und sie sind nicht von dieselbe Konfession von den Fundamentalisten. Aber die Fundamentalisten sind nicht gegen die Christen, aber gegen die Situation in generell. So, wenn man spricht zum Beispiel für die Christen, die unsere Länder lassen, die sind nicht nur die Christen. Sind die Ägypter, die Ägypten lassen und andere Länder suchen und eine bessere ökonomische Situation finden, das ist. Und wenn wir machen eine Statik, wenn ein Christ liest, es gibt auch 9 Muslime, die lassen mit. Das ist die Situation.
Also das ist ja interessant. Sie sagen, Moslems leiden genauso unter dem Fundamentalismus wie Christen.
Nicht genau, aber fast ja. Weil wenn die Fundamentalisten zum Beispiel machen ein Attentat gegen die Touristen und die Touristen kommen nicht, das schadet alle die Leute, die bei Tourismus arbeiten. Der Mann, der hat ein Geschäft und verkauft diese Sachen für Touristen. Man weiß nicht, ob er Christen ist oder Muslim ist. Der Besitzer für ein Schiff und hat keinen Touristen da, ihm zu nehmen. Und man schaut nicht, ob er Christen ist oder Muslim ist. Ich sage Ihnen, das kann ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr gesehen bei den Christen, weil die sind nicht dieselbe Konfession von den Fundamentalisten und die Fundamentalisten nehmen die Christen im Auge ein.
Also der islamische Fundamentalismus, der wird nur von einer Minderheit in Ägypten als die Lösung gesehen, wie zum Beispiel die Erfolge der Moslembruderschaft bei den Wahlen zeigen. Die Mehrheit sieht ihn doch eher als Gefahr, wenn ich Sie recht verstehe.
Ich kann sagen, jetzt die Muslime, die denken, die haben eine Kultur, die wissen Bescheid, was ist. Sie sagen, Fundamentalist ist eine schlechte Sache für alle uns. Und das ist neu. Das ist neu. Jetzt alle die Leute, Christen und Muslime, sind dagegen. Früher, die Muslime sprechen nicht davon, die sehen in den Fundamentalisten keine Gefahr, weil das war nur eine islamische Bewegung. Und ob das wirklich islamische Bewegung bleibt, das könnte gut sein. Aber wenn sie machen mit Kraft und sie schaden die anderen, sie schaden die ökonomische Situation, sie schaden unser Land, sie sind auch gegen die Polizei. Sie haben Unfälle mit der Polizei gehabt, viele Unfälle mit der Polizei gehabt.
Kann man also sagen, dass das Bewusstsein bei der muslimischen Bevölkerung steigt, dass diese Fundamentalisten eine Gefahr für alle sind, eine Gefahr für die Gesellschaft? Zieht das immer weitere Kreise in der muslimischen Gesellschaft auch?
Ja, ich habe das gesehen und das man kann wirklich beobachten nach dem 11. September. Nach dem 11. September viele islamische Institutionen begann zu sprechen gegen die Fundamentalisten. Und das ist eine Neuigkeit, das war nicht so früher.
Also ganz neu, gibt es denn auch schon gemeinsame Initiativen von Christen und Moslems gegen die Fundamentalisten?
Sie sind nicht gemeinsam, aber es gibt diese Kurrent. Das ist eine gute und gesundliche Sache, wenn man findet Leute, die einen Kopf haben, eine Kultur haben und die können dagegen sprechen. Das geht weiter wie ein Fluss, ein bisschen mehr, aber immer ein bisschen mehr.
Bleiben wir nochmal bei den Fundamentalisten. Was ist eigentlich das Ziel dieser Gewalt? Was wollen die Fundamentalisten letztendlich bezwecken?
Ich kann ahnen, aber ich weiß nicht, was genau, weil sie haben ihren Ziel bestimmt. Ich glaube, sie wollen ein Stück islamisches Land oder ein Stück, wo sie können regieren. Das ist der Grund und der Ziel, wie meine ich. Aber es ist schwer zu machen, weil die Regierungen sind von viel Zeit und sie sind Institutionen und es gibt auch die Wahl und so. Und das geht nicht mit in die Art, sie machen.
Herr Bischof, für Gewalt und Extremismus gibt es zwei Faktoren. Auch Sie haben das unlängst in einem Gespräch mit Kirche in Not erläutert, nämlich ja. Armut und Unkenntnis. Wie kommt diese Logik, Unwissenheit, Unkenntnis, dann Hass und Gewalt in Gang?
Armut gibt den Jungen keine Hoffnung. Sie sehen, sie haben keine Zukunft. Sie wollen heiraten, sie können kein Appartement oder Wohnung finden. Sie können nicht Mittel zu leben. Sie sagen, was kann ich für meine futuren Kinder machen? Ich kann ihnen nicht ein gutes Leben geben. So, wenn sie verlieren diese Hoffnung, wenn sie verlieren ein Ziel, sie können sehr leicht in diese Gefahr und in diese Extremismus fallen. Sie finden jemanden, der ihnen spricht und sagt, so, jetzt wir haben keine Hoffnung in unserer ökonomischen Situation, unsere Regierungen, die können uns keine gute Zukunft geben, denn Zukunft ist in der Religion, kam bei der Religion. Und das ist das Slogan, das Titel. Und das heißt nichts. Sie haben kein Programm zu geben. Sie können nichts, keine Details geben. Nur dieses Slogan. Und die Slogan können ja die Jungen faszinieren. Und sie finden danach eine sehr schwere Realität. Das ist die erste. Die zweite, wenn man weiß nicht die andere, wenn man weiß nicht, was sagen die anderen Religionen. Er kann sagen, die anderen Religionen sind keine Religionen. Die sind ungläubige Leute. Und gegen ungläubige Leute muss ich auch kämpfen, weil meine Religion ist die richtige. Ich kann nicht die anderen verstehen und mit die anderen reden und mit die anderen zusammenarbeiten und zusammen existieren. Ich glaube, unser Krieg jetzt muss gegen diese zwei Sachen sein. Armut und
Unwissenheit, Unkenntnis.
Ja, genau.
Ja. Danke. Also das scheint ja auch heutzutage eine globale Aufgabe zu sein. Was könnte man denn dagegen tun?
Jeder in seine Kleinigkeiten. Wenn man kann ja nur eine gute Geschichte für seinen Nachbarn erzählen. Und für die großen Institutionen, wenn sie können ja eine neue Schule bauen, Konferenzen machen oder Betrieb bauen, für die Leute eine Hoffnung und eine Zukunft und eine Arbeit zu geben. Jeder kann in seiner Kleinigkeit etwas machen. Es gibt niemanden, der sagt, ich kann nichts dafür machen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute über die Lage der koptischen Christen in Ägypten informieren lassen. Telefonisch zugeschaltet ist uns weiter der Bischof von Gizeh, Antonios Assis Mina. Herr Bischof, Sie haben uns vor der Pause schon berichtet, wie sehr die Bevölkerung, vor allem aber die Christen, bisweilen unter dem Terror islamischer Fundamentalisten leiden. Was ist eigentlich mit der Polizei? Kann sie die Christen nicht schützen oder will sie es nicht?
Die Polizei wollen alle schützen, Christen und Muslimen. Aber wie in allen Ländern, die Polizei kann nicht etwas machen, wenn die Sache ist schon gemacht. Wenn der Kriminell hat etwas gemacht, dann die Polizei geht gegen und nimmt ihn und gibt ihm zum Gericht und danach zum Gefängnis. Das ist unmöglich, dass die Polizei schützen alle. Aber sie versuchen. Und wir finden ja immer Polizei in Ägypten wegen all die Kirchen und unsere Institutionen. Also sie können auch wenig machen. Das ist die Tat. Wenn ein Christen ist attackiert oder eine Kirche ist attackiert, sie machen immer den Schritt und sie suchen, den Täter immer zu nehmen und im Gericht zu bringen. Die Polizei kann nicht im selben Art als die Terroristen machen. Das geht nicht. Sonst das wird auch eine terroristische Regierung und terroristische Polizisten. Sie müssen bei Gericht machen. Und das ist ihre Schwierigkeit. Ich kann das verstehen.
Das Problem liegt bei den Gerichten. Verstehe ich Sie da richtig?
Nein, im Gericht, das geht auch. Und mehrere Male, wir lesen in Zeitung, das war ein Täter gerichtet und im Gefängnis gegangen. Wir müssen nur nicht vergessen, dass diese Leute sind von einer Familie. Ob die Familie ist dagegen, gegen ihn und teilt nicht seine Idee von diesem Terrorist. Aber sie müssen auch ihm helfen. Sie müssen ihm einen Advokat nehmen und müssen ihn im Gefängnis besuchen. Sie sind seine Familie. Das ist eine menschliche Sache auch. Aber die Leute jetzt sind wirklich müde von diesen Taten und sie wollen keinen Terrorist mehr.
Herr Bischof Mina, Ihr Präsident Mubarak galt bisher, so hat es uns auch der koptisch-orthodoxe Bischof für Deutschland, Anbar Damian, in dieser Sendung mal gesagt, immer als eine Art Schutzpatron für die Christen. Und die koptische Kirche war auch nach Anschlägen immer sehr zurückhaltend mit Kritik. Neu ist jetzt, dass sich erstmals die Führung der koptischen Kirche in Ägypten öffentlich an Mubarak wendet. Warum dieser neue Kurs?
Mubarak ist ein guter Präsident, ja. Aber Mubarak ist nicht Ägypten. Ägypten ist größer als ich, die Kirche, Mubarak und alles. Ägypten ist ein großes Land mit Gericht regiert. Und Mubarak muss nicht der Schützer der Kopten sein, muss der Schützer aller Ägypter sein. Und das tue er. Das tue er. Manchmal, es gibt auch Taten, wo Christen kein Recht haben und sie wollen Recht haben. Das geht nicht. Wir haben die letzte Mal zum Beispiel das Kloster in gegen Minya Malawi. Die Menschen haben mehr Land, als sie besetzten, genommen. Und das hat einen Krach gemacht zwischen Christen und Muslimen. Und danach Papst Schnuder selbst ist gekommen. Die Sache zu erlösen und sie haben diese Stücke Land reduziert.
Herr Bischof, gibt es in Ägypten eigentlich andere namhafte Persönlichkeiten oder auch Institutionen, die sich für die Rechte der Kopten einsetzen?
Ich weiß nicht, warum die Kopten müssen als die anderen Ägypter etwas Besonderes haben. Sie müssen alle die Ägypter schützen. Ich glaube, das muss normal sein. In einer Situation, alle die Leute, die in einem Land leben, müssen genau dasselbe Instrumenten haben, ihr Recht zu haben und wie die anderen zu leben. Die Leute, die kennen die Wahrheit sagen. Und was passiert in Ägypten zwischen Christen und Muslimen? Muss bleiben in ihrem Kader, in ihren Form.
Die sind Sachen, die müssen zum Polizei und zum Gericht gehen.
Ja, Sie sagen, man soll zum Gericht gehen, aber werden denn da Christen und Moslems wirklich gleichberechtigt behandelt?
Das ist nicht leicht. Ein Moslem ist nicht wie ein Kopten und ein Kopten hat nicht dasselbe. Zum Beispiel, wenn die Muslim gegen den Fluss der Nil eine große Moschee bauen, die Regierung hat eine große Schwierigkeit, diese Moschee unterbringen, weil die Muslime würden sagen, die Regierung sind ungläubige Leute. Sie haben eine Moschee umgebracht. Aber wenn eine Kirche es gemacht gegen das Gesetz, die Regierung hat keine Schwierigkeit, diese Kirche zu schließen oder zu verbieten.
Ja.
Die sind klare verschiedene Sachen zwischen die islamische Situation und die christliche Situation in Ägypten. Klar, eine Moschee neben dem Fluss hat viele Schaden am Fluss. Sie müssen sich waschen, sie haben auch Wasserleitungen und das geht immer im Fluss. Und das ist eine Schwierigkeit. Aber ich will sehen, wer hat die Mut, eine solche Moschee zu wegschmissen.
Zu verbieten, ja.
Für die normale Leben, wenn es gibt einen Platzarbeit und zwei gehen, ein Christen und ein Muslim, das bedeutet, wer gibt das Arbeit? Das ist auch normal. Man würde wählen, weil dieser Mann hat mehr Qualität und kann arbeiten besser als der andere. Und nicht, weil er ist Christen und Muslim.
Mhm.
Jetzt mit dieser Korrent, es gibt auch diese Sache. Wenn der Geber ist Christen, er will eine Christin. Wenn der Arbeitgeber ist Muslim, er will einen Muslim haben.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit der koptisch-katholischen Kirche beschäftigen. Und einer ihrer Bischöfe, nämlich der Bischof von Gizeh, Anbar Antonios Assis Mina, ist heute unser Gesprächsgast. Und er hat uns vor der Pause schon einiges erzählt, generell über die schwierige Lage der Christen in Ägypten. Und Herr Bischof, jetzt wollen wir mal explizit auf die Situation der koptischen Kirche in Ägypten zu sprechen kommen. Und da haben Sie bei einem Besuch von Kirche in Not kürzlich gesagt, dass die Christen trotz aller Probleme, die es gibt, weiterhin ein Gesicht der Liebe, der Freundschaft und der Brüderlichkeit zeigen sollen. Wie tut das die katholische Kirche in Ägypten konkret?
Wirklich, wir suchen alle Arten, das zu tun. Und wir wollen ein Gesicht Christi an allen schauen. Wir haben hier, die katholische Kirche hat 7 Diözese. Wir haben über 40 Fraueninstitutionen, religiösen, heißt Schwesterorden. Und die 40, jede Institution hat seine Häuser. Das heißt, sie hat ein Haus oder 10 oder 12 oder mehr. Was sie machen? Sie machen alle für unser Land, für das Mensch. Wir haben Schüler, wir haben Krankenhäuser, karitative Daten oder Institutionen, Alphabetisierung für die Frauen mit gesundheitlich, mit die Leute, die gehen nicht zum Arbeit oder zum Schule. Wir machen alle unsere Möglichkeit Sozialarbeit für die Leute.
Und das Ganze wird ja mehrheitlich auch von Moslems genutzt. Auch das ist eine Art von Evangelisierungsarbeit. Man könnte sagen, Evangelisierung ohne Bibel, indem man den Leuten christliche Nächstenliebe vorlebt. Trägt das schon Früchte in Ägypten? Wird es eines Tages Früchte tragen?
Klar, weil zum Beispiel in unserer Schule, wir haben 10% Christen und die anderen sind Muslime. Die eine Ausbildung in unserer Schule haben, danach, wenn sie im Amt, in der Regierung, in ihrem Post, sie wissen, was ist Christentum und Christen und Religiöse und Priestern und Schwestern und so. Die sind logische Leute und sie kämpfen mit uns gegen alle diese Korinthen oder diese Terroristen. Und das ist die Message, die wollen wir die anderen geben.
Ein wichtiges Element für das Zusammenleben ist ja auch der Dialog. Dialog kann aber nur funktionieren, wenn Christen in dem jeweiligen Land leben. In Ägypten ist das noch eine Vielzahl. Zurzeit aber verlassen viele Christen Ägypten und auch andere Länder des Nahen Ostens. Was kann man aus Ihrer Sicht dagegen tun?
Die Situation in Ägypten ist schwer. Normalerweise für einen Mensch zu leben ist schwer. Und die Ägypten lassen, sie wollen eine bessere Situation, ökonomisch oder auch politisch oder weiß ich nicht was, ein bisschen Lebens haben. Die das suchen. Wenn sie finden das in ihrem Land, ich glaube nicht, dass wir das in ihrem Land lassen. Wir können nicht sagen, die Christen sind als Christen gedruckt, sind sie lassen. Wie können hier funktionieren? Wie können hier als Kirche funktionieren? Ich spreche nicht von den anderen Kirchen. Aber wir sind eine Minderheit in die Minderheit. Wir sind 150.000 Katholiken. Manchmal sie sagen 200.000 oder 250.000. Die Zahl ist nicht so wichtig. Aber Ägypten hat 72 Millionen. Und wir haben 7 Diözese. In jeder Diözese es gibt am wenigsten 10 Kirchen und mehr. Wir haben mehr als 40 Fraueninstitutionen und jeder hat seine Häuser. 14 Institutionen. Wir haben mehr als 160 Schulen. Ich kann nicht die Krankenhäuser zahlen. Und sie funktionieren. Wie die funktionieren denn? Wo wir leben. Wir haben immer unsere religiösen Funktionen. Wir gehen jeden Tag auch in die Kirche, wenn wir wollen. Wir können unsere Messe immer machen. Wir können die Kinder in die Kirche sammeln. Wir können nur, was ist christlich in unserer Kirche ist, für die katholische reserviert. Das heißt Katechismus. Aber andere Sachen und auch die Sakramente, die Messe, was ist kirchlich, ja, ist für die Katholiken. Aber was ist anderes, was ist menschlich, was hilft der Mann besser zu leben, ist geöffnet für alle Leute. Und dass die Leute sehen das und nicht nur akzeptieren. Sie kommen gern. Warum sie kommen gern bei unseren Institutionen? Weil sie finden Platz und sie finden gute Menschen, die ihnen bedienen.
Also die Kirche funktioniert, sie blüht, könnte man sagen, in Ägypten. Was benötigen Sie als Kirche, als Bischof von Gizeh denn am nötigsten zurzeit?
Ich hoffe es, aber das ist schwer. Ein bisschen weniger Bürokratie zu haben. Weil wenn ich brauche ein neues Projekt machen oder ein neues Krankenhaus machen oder eine neue Kirche machen oder eine neue Schule machen, das dauert. Das dauert viel, die Erlaubnis zu haben und man guckt immer, das ist die Kirche, die macht, oh, welche Intention hat die Kirche? Ja, es gibt nicht dieses ganze Vertrauen zwischen die Institutionen in Ägypten, dass alle, wir wollen nur der Gutsache für unser Land und für unsere Leute hier in Ägypten.
Also Abbau der Bürokratie wäre wichtig. Was wären weitere Anliegen, zum Beispiel für die seelsorgliche Arbeit?
Wirklich, ich brauche gar nichts anderes von der Regierung. Ja, das heißt, ich frage nicht ab ökonomische Hilfe oder materielle Hilfe von der Regierung. Wir machen das Gegenteil. Wir helfen uns, die Kirche hilft, in die Gesellschaft, bei die Leute. Vielleicht, wenn die Regierung reich sein, können wir auch das fragen. Aber jetzt, das fragen wir nicht an unsere Regierung. Aber weniger wirklich Bürokratie, das wird gut tun für unsere Lebens- und unsere Existenz hier in Ägypten.
Sie haben gerade gesagt, die koptisch-katholische Kirche ist ja nur eine Minderheit in der Minderheit. Die koptisch-orthodoxe Kirche ist zahlenmäßig natürlich viel größer. Wie arbeiten denn die verschiedenen christlichen Konfessionen in Ägypten zusammen? Ist das Verhältnis gut? Sprechen Sie mit einer Stimme?
Wirklich, ich weiß nicht, ich bin sprachlos in dieser Sache, weil wir haben nicht die große Kooperation zwischen uns, die drei Institutionen. Das heißt katholische Kirche, evangelische Kirche und orthodoxe Kirche. Wir müssen mehr machen, mehr tun. Auch mit den Muslimen. Wir finden schon eine Schwierigkeit, die katholische Institution zusammenzufassen. Wir brauchen viele Organisationen und Informationen, eine für die andere haben, so wir können zusammen mehr kooperieren, zwischen katholisch. Und danach, wir kennen ja Kooperation mit Orthodoxen und Evangelischen. Das hoffe ich mit ganzem Herzen, aber ist nicht leicht.
Herr Bischof, Sie kennen ja auch Europa gut. Was können denn wir als mitteleuropäische Katholiken tun, um zum Beispiel die koptisch-katholische Kirche in Ägypten zu stärken, Solidarität zu zeigen?
Erstens, die Leute müssen wissen, dass in Ägypten es gibt auch die katholische Kirche. Und die sind nicht fremde Leute, die sind nach Ägypten gekommen. Wir sind echte Ägypter und wir waren immer Christen. Das heißt, von den ersten Jahren von der Kirche, schon um Jahr 60 nach Christus, es gab schon einen Bischof. Das heißt, die Kirche arbeitete schon. Und vielleicht die erste Evangelisation ist mit den Leuten, mit den Ägyptern, die in Jerusalem waren, bei der Predigt von Heilige Petrus. Und sie haben diese gute Nachricht nach Ägypten gebracht. Und danach, die Tradition sagte uns, Heilige Markus ist nach Ägypten gegangen und schon im Jahr 60 es gab eine Kirche. Diese Kirche hat zu viel bezahlt in Zeit von Diokletian, Jahr 280 und was. Aber danach, ganz Ägypten ist Christen geworden. Danach, Islam nach die 6., 7. Jahrhundert ist nach Ägypten gekommen. Und viele Ägypter, sie sind Muslim geworden. Aber es gibt eine Minderheit, sie ist immer Christin geblieben. Und das ist unsere Origin. So, wir sind nicht Fremde, wir sind von diesem Land wie die anderen. Und wir haben Recht, in diesem Land zu leben und gut leben. Das ist die erste Sache. Die zweite, die europäischen Leute müssen auch für unsere Länder und die Christen, die eine Schwierigkeit leben, für ihnen beten. Ich glaube, wir haben nicht so viel Glaube in die Gebetmacht. Aber das Gebet hat eine große Macht und hilft viel. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache, wir wollen, wenn die europäischen Leute nach Ägypten kommen, sie bekümmerten an die Monumente zu schauen. Weil in Ägypten es gibt tolle Monumente und ob man wirklich einen Monat in Ägypten bleibt, kann nicht alle die Monumente sehen. Das ist unmöglich. Es gibt so viel. Das ist ein Land, der hat 7000 Jahre Geschichte. So, es gibt viele Monumente. Aber ob sie wirklich ein klein bisschen Zeit geben, das Leben für die Ägypter sehen und die Leute sehen, Muslim und Christen, sie dürfen wissen, wie diese Leute leben und in welche Schwierigkeiten sie liegen. Vielleicht eine kleine Idee kann unser Leben leichter machen. Und das ist gut, wenn sie ein bisschen Zeit geben, das Leben von den Ägypter Leute sehen und studieren. Ich will nicht so viel von diesem Aspekt, die materielle Hilfe, weil das gibt es schon. Ich kann nicht sagen, sie helfen nicht, die europäischen Leute. Nein, sie helfen gut, wenn sie können. Ich kenne viele arme Leute, die manchmal, was ist auch für ihnen nötig, sie geben das für die Institutionen, die in unserem Land und anderen Ländern helfen.
Herr Bischof Mina, abschließende Frage nach der Zukunft in Ihrem Land. Wie wird es in Ägypten weitergehen? Wird der Fundamentalismus weiter die Oberhand gewinnen? Wird er das Land prägen? Oder hoffen Sie, dass die christliche Nächstenliebe in Ägypten zum Sauerteig werden kann, der das Land dann auch verändert?
Ich bin optimistisch. Und wenn wir lesen das Geschichte, wir sehen auch unsere kleine Geschichte in Ägypten. In Ägypten, das war immer ab und zu. Ägypten hat in vielen Momenten war eine Kultur, die hat viele andere Länder regiert und viele andere Länder geführt. Und es gab auch eine große Schule in Ägypten und hat auch in welchen Momenten, das war unten. Aber zurück, sie nimmt die Hand und sie macht was. Und ich glaube, Die schlechten Sachen können nicht dauern. Das hat auch unsere Glaube, unsere Bibel, unser Evangelium, das lehrt uns. Was schlecht kann nicht winnen, muss gewonnen sein und das Gute Taten wird immer, immer winnen. Und ich glaube, alle uns, wir glauben, dass Fundamentalist ist eine schlechte Sache und wird nie, nie, nie winnen.
Liebe Hörer, das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Anbar Antonios Assis Mina, dem Bischof von Gizeh in Ägypten. Wie gewohnt können Sie sich auf den Internetseiten von Kirche in Not unter www.kirche-in-not.de oder auch auf den Netzseiten der österreichischen und Schweizer Kollegen über die aktuellen Projekte von Kirche in Not in Ägypten informieren. Dort finden Sie auch Audiobeiträge vom Kongress Treffpunkt Weltkirche, bei dem unter anderem der Patriarch der koptisch-katholischen Kirche von Alexandrien, Erzbischof Antonios Nagib, und der koptisch-orthodoxe Bischof für Deutschland, Anbar Damian, gesprochen haben. Nächste Woche reisen wir weiter, dann nach Indonesien, dem Land mit der größten Anzahl an Muslimen weltweit. Wir sprechen dann mit Pater Professor Magnus Suseno, dem Rektor der Philosophischen Hochschule in Jakarta. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Tage und noch einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.